Wie es der Horst schon sagte, wir sind ja gerade, sofern wir daran teilnehmen, in diesem Bibelleseprogramm Gemeinde liest Bibel, in den sogenannten kleinen Propheten. Klein nicht, weil sie unbedeutend wären, sondern klein einfach deswegen, weil ihre Bücher, die sie geschrieben haben, einfach kürzer sind. Es sind insgesamt 12, die man zu den sogenannten kleinen Propheten zählt. Und ich weiß nicht, wer von euch sich bei Nahum und Zephania gut auskennt. Deswegen ist es sehr gut, wenn man sowas liest. Und ihr habt gut daran getan, wenn ihr im Rahmen dieses Bibellesesprogrammes auch diese beiden Propheten mal aufmerksam gelesen habt und euch gut Gedanken macht, was ihr mitnehmt aus der Predigt heute, damit ihr auch etwas Gutes beitragen könnt in den Hausbibelkreisen, in denen ja auch diese Predigtreihe ein wenig weiter besprochen wird. Ehe wir an die eigentlichen Texte uns heranwagen, ein paar Vorbemerkungen. Der eigentliche Fokus der alttestamentlichen Prophetien liegt nicht nur im aktuellen Geschehen, das damals gerade anstand, als diese Propheten gesprochen haben, sondern es ging der Prophetie und da auch dem Autor der Prophetie, das ist ja Gott selbst, immer um viel mehr. Es ging immer um das Reich Gottes, es ging auch um seine Gemeinde im Alten und im Neuen Testament, es ging um seine Geschichte mit dieser Welt. Und man könnte vielleicht sogar sagen, es ging eigentlich immer um Jesus selbst. Denn Jesus hat es selber einmal gesagt, im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 39 ist das aufgeschrieben, die Schriften geben Zeugnis von mir. Das heißt, im ganzen Alten Testament finden wir viele Aussagen über Jesus und über die Zeit, die er prägen würde durch seine Menschwerdung, durch sein Evangelium, seine Erlösung, bis hin zu seiner Wiederkunft und seinem ewigen Reich. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir in der alttestamentlichen Prophetie, wenn wir sie lesen, immer mehr sehen als nur der direkte Blick auf das Volk Gottes, wie es damals auf der Erde lebte. Denn ihr kennt diesen Spruch vielleicht auch, das ist in der englischen Sprache ist das ein bisschen griffiger zu sagen, wenn man sagt, History is his story. Also Geschichte ist seine Geschichte, Gottes Geschichte, die er schreibt mit dieser Welt und das wollen wir nie aus den Augen lassen, ob wir jetzt in die alttestamentliche Prophetie schauen oder in die Nachrichten, die wir heute in den Zeitungen oder irgendwelchen Internetforen lesen. Und wiederum, im Neuen Testament haben wir ja auch prophetische Aussagen. Und dort geht es auch nicht nur um die Geschichte Gottes mit der Gemeinde, sondern darin geht es auch immer wieder um die Geschichte, die Gott mit dieser Welt geht, mit dieser Welt schreibt. Und darin liegt auch ein ganz besonderer Fokus auf dem, was Gott mit seinem Volk Israel tut und noch tun wird, denn wir glauben, dass Gottes Gaben und Berufung sich nicht gereuen lassen. Und das sagt uns der Paulus am Ende seines wichtigen Römerbriefs. Wenn Jesus wiederkommt und die Christen erwarten seine Wiederkunft, dann geht es um mehr als nur um die Wiederkunft Jesu für uns. So, wenn ich manchmal mit Christen rede und wir reden über die Wiederkunft Jesu, dann stehen immer so die Gedanken im Zentrum, ja, er kommt wegen uns Christen. Aber ich glaube, dass es Wichtigeres oder andere wichtige Dinge gibt, die sich erfüllen, wenn Jesus wiederkommt. Nämlich einmal, dass Jesus auf dem Thron Davids sitzen wird. Wir glauben das so wörtlich, dass er wirklich in Jerusalem sein wird und dass er dort das Zentrum der irdischen Anbetung sein wird. Wir glauben, dass die Verheißungen Gottes für sein Volk Israel sich alle erfüllen müssen und erfüllen werden, auch im Zusammenhang mit der Wiederkunft des Herrn. Natürlich bedeutet Wiederkunft Jesu auch, er erlöst die Seinen, ja, er rettet sein Volk, seine Gemeinde aus dieser Welt. Da sind sich die Christen nicht so ganz einig, wann er das genau macht, aber ich glaube, er macht es genau dann, wenn er es will. Und viertens sehen wir, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Toten auferweckt. Und sie werden auferweckt zum Gericht, zum ewigen Gericht, auch zum Urteil, dem ewigen, der ewigen Verdammnis, wie auch zur ewigen Errettung. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, bricht auch sein ewiges Reich an, denn diese Erde und dieser Himmel werden vergehen, wie wir sie heute kennen, so sagt uns Gottes Wort, und er wird ein ewiges Reich gründen. Das heißt, der große Kontext, das ist so der große Kontext aller biblischen Prophetie. Ja, Gott hat das Ewige im Blick. Gott hat die Erfüllung seines Reiches im Blick. Und deswegen schauen wir, auch wenn wir jetzt gleich ein bisschen nachdenken über Zephania und über Nahum, über die Zeit hinaus, in der sie gelebt haben und in die sie hineingesprochen haben. Denn sie haben natürlich auch aktuelle Bezüge gehabt in ihren Aussagen. Und viele Aussagen von alttestamentlichen Prophetien machen außerdem deutlich, es geht um mehr als das damalige Heute, sondern viele Aussagen lassen ahnen, da geht es um eine ganz andere Zeit noch, die Gott in seiner Ewigkeit in eins zusammenfasst. Ja, wir können nur in gestern, heute und morgen denken, aber der Herr, der kann alles in einem Blick sehen, und das verwirrt uns manchmal, wenn wir die Bibel versuchen auszulegen. Nahum und Zephania waren Zeitgenossen, etwa 640 vor Christus plus minus haben sie gelebt und gearbeitet. Zephania ein bisschen später in seinem Buch schreibt er ausdrücklich, dass er zur Zeit des Königs Josia geredet hat. Josia hatte ja als Enkel von dem fürchterlich gottlosen König Manasse bedeutende Reformen eingeleitet, und der Zephania war möglicherweise Berater und Begleiter von Josia in dieser Zeit. Wie es Horst vorhin schon sagte, die damalige Weltmacht Ninive, auch manchmal Assur genannt, eben war damals die Weltmacht. Sie hatten den nördlichen Teil Israels, das sogenannte Nordreich, besiegt, die Menschen deportiert, andere Völker dort angesiedelt. Das gab dann die sogenannten Samariter, denen wir zur Zeit Jesu wieder begegnen. Aber das Südreich konnten sie nicht einnehmen, die Niniviten, weil einfach Gottes Zeit nicht da war. Und ihr Untergang, also der Untergang Ninives, war vorausgesagt, auch wenn Gott nochmal die Pausetaste gedrückt hat, nachdem Jona seine Prophetien gegeben hatte. Aber irgendwann wird es kommen, sie würden abgelöst werden durch die Babylonier, die 50 Jahre später auch das Südreich dann einnehmen würden. Und wenn wir das Buch Nahum öffnen, ihr könnt eure Bibel ja schon mal öffnen, aber ich werde euch auch viele Texte an der Wand lesbar machen. Bei Nahum ist der Schwerpunkt seines Themas das Gericht über die damalige Weltmacht Ninive, unter der Israel ja gelitten hat. Und diese Ankündigung des Untergangs von Ninive war ja natürlich auch ein Stück Trost für das damalige Israel, wenigstens indirekt. Es wird dann im Buch Zephania, das ist ja dann der übernächste Prophet, wir haben den Habakuk nicht vergessen, sondern die beiden einfach in den zeitlichen Zusammenhang gestellt, weil sie Zeitgenossen waren. Bei Zephania wiederum ging es zunächst über manche strenge Aussagen Gottes über sein Volk Israel. Dann im Kapitel 2 redet er über das Strafgericht, über die damaligen Völker, und schließlich lässt er uns einen Blick ahnen in die messianische Zeit, die Jesus beginnen würde und abschließen wird mit seiner Wiederkunft. Ninive, eine gottlose Macht. Und wenn wir zum Beispiel im Kapitel 3 von Nahum, Kapitel 3, Vers 4 lesen, da heißt es, Nahum 3, Vers 4, das alles, also diese Gerichtsankündigungen wegen der großen Hurerei, der anmutigen Hure, der Meisterin der Zauberkünste, die mit ihrer Hurerei die Nationen und mit ihrer Zauberei Land und Leute zu Knechten gemacht hat. Wenn man das liest und schon ein bisschen länger in der Bibel unterwegs ist, dann denkt man an eine andere Weltmacht, die ganz am Ende der Zeit nochmal eine Rolle spielen wird, nämlich das sogenannte Reich Babylon, wo ganz ähnlich gesagt wird. Das heißt, diese Weltmächte haben großen Einfluss Lust gehabt, die Welt gefangen zu nehmen in ihrer Sünde, in ihrer Finsternis, in ihren okkulten Praktiken. Und sie haben vielfach auch das Volk Gottes verführt. Bevor wir jetzt uns einige Texte anschauen, die letzte Vorbemerkung: die Aussagen der Propheten hatten immer zunächst eine zeitgenössische Bedeutung. Also sie haben in ihre damalige Situation ihres Volkes hinein etwas zu sagen gehabt. Aber oft hatten sie in ihren Aussagen auch eine endzeitliche Bedeutung deutlich werden lassen. Also Dinge, die auch jetzt noch ausstehen und zusammenhängen mit dem Aufrichten von Gottes Reich, wie es uns am Ende der Bibel geschildert wird. Und vielleicht, ich weiß es nicht, kann ja Nahum mal fragen, wenn wir ihn treffen würden im Himmel, so hoffe ich jedenfalls, dass wir ihn da treffen. Was haben Sie wirklich verstanden, auch von den endzeitlichen Aussagen? Die Propheten haben ja viel über Jesus vorausgesagt und haben Dinge sagen müssen, die nicht ihre Zeit betraf, sondern eine andere Zeit, in der Jesus dann Mensch werden würde. Sogar die Engel waren neugierig, hineinzuschauen in das, was Gott sich vorgenommen hat, ob die alttestamentlichen Propheten immer alles verstanden haben und einordnen konnten. Das wissen wir nicht und ist vielleicht auch für uns nicht ganz so wichtig. Was tragisch ist, dass dem Volk Israel diese Propheten geschickt wurde, die sie zur Buße gerufen haben, aber es gab keine durchgreifende Veränderung, es gab keine bleibende Veränderung, es gab nicht das, was wir im Neuen Testament Bekehrung nennen würden, sodass ihr ganzes Leben dauerhaft verändert werden müsste. Sie haben manchmal gehört und für eine gewisse Zeit oder in einem gewissen Rahmen ihr Leben verändert. Und als dann eine gewisse Zeit vorbei war, dann sind sie wieder zurückgefallen und Gott schickte eine andere Weltmacht, die noch strenger mit ihnen vielleicht gehandelt hatte. Nach den Nineviten eben Babel, nach den Babyloniern die Griechen, nach den Griechen die Römer. Und dann kam ja die weltweite Zerstreuung. Also wir sehen jetzt gleich das zeitgenössische und endzeitliche Aussagen mit ineinander verschwimmen, wenn wir diese Texte lesen. Manches auch, was sich erst im tausendjährigen Reich oder auch in Gottes neuer Welt erst erfüllen wird. Und immer geht es aber um eines: Es ist seine Geschichte. Es ist Gottes Geschichte mit dieser Welt. Es geht um sein Reich. Es geht um sein Ziel. Und bei allem, was wir lesen in der Bibel an Prophetie, allem, was wir versuchen zu bewerten in unseren aktuellen modernen Medien, ist immer wieder diese große Frage: Was ist darin Gottes Geschichte und sein Ziel? Und was deutet sich an, was Gott tut? Manchmal können wir in Aussagen der alttestamentlichen Propheten nicht auf Anhieb unterscheiden, ist das jetzt eine zeitgenössische Aussage für damals oder ist das für die Zeit, wenn Jesus zum ersten Mal kommen wird oder wenn er zum zweiten Mal kommen wird. Das können wir manchmal gar nicht so sicher auseinanderziehen, aber ich sagte vorhin schon, Gott sieht das in einem. Ja, Gott hat ein Bild von seiner Geschichte und deswegen kann er solche Texte sprechen und sie haben Bedeutung für die damalige Zeit, für das erste Kommen Jesu, für das zweite Kommen Jesu und wir haben mit unserem Zeitbegriff natürlich dann manchmal Schwierigkeiten, das auseinanderzuhalten. Vergessen wir, Gott ist immer ein gutes Stück unberechenbar. Das meine ich jetzt nicht böse, ja, aber wir können ja nicht immer berechnen, wir können nicht immer sagen, oh, Jesus kann ja noch gar nicht wiederkommen, weil das und das ist ja noch nicht passiert, weil unsere Chronologie, die wir im Kopf haben, mit unseren theologischen Versuchen, irgendwelche Systeme zu formulieren, und Gottes Gedanke nicht immer zusammenpassen. Wer ist sein Ratgeber gewesen? Unergründlich sind seine Wege. Und deswegen bleiben wir trotz aller theologischen Forschung immer ein Stück im Rätsel. Also sein Thema ist nicht ein irdisches Geschichtsbuch, sondern seine Prophetie in der Geschichte. So, und jetzt wollen wir endlich mal hineinschauen in Texte und ihr werdet sehen, ich werde jetzt zunächst mal Abschnitte beleuchten, wo Gott Drohungen ausspricht. Einmal Drohungen für die die Völker, die Israel umgeben haben damals. Und dann werden wir Drohungen betrachten über Israel. Und zwar werden wir zunächst immer zeitgenössische, also direkt anstehende Drohungen ansehen und dann solche, die wir vielleicht eher endzeitlich einordnen würden. Wir lesen mal einen ersten Text. Ihr seht die Überschrift, eine Drohung für die Nationen zeitgenössisch, also was in naher Zukunft passieren wird. Zephania 2, Abvers 13, er wird auch seine Hand nach Norden ausstrecken und wird Assyrien vernichten und Ninive zur Wüste machen, dürr wie eine Steppe, sodass sich mitten darin Herden lagern werden, Tiere aller Art in Scharen, der Pelikan und die Trappe werden auf ihren Säulenknäufen übernachten, Vogelgeschrei wird in den Fenstern ertönen, auf der Schwelle wird ein Schutthaufen liegen, denn er hat das Zedernwerk bloßgelegt. Das ist die ausgelassene Stadt, die so sicher wohnte, die in ihrem Herzen sagte, ich bin's und sonst niemand. Wie ist sie zur Wildnis geworden, zu einem Lagerplatz der wilden Tiere? Wer vorübergeht, zischt sie aus und schwenkt verächtlich seine Hand. Das war in dem Moment, als Zephania das sagte, noch nicht erfüllt. Aber es würde bald erfüllt werden durch den Untergang Ninives. Und wenn man die Gegenden heute bereisen würde, dann würde man vielleicht auch Pelikane und ähnliche Tiere antreffen und Trappen, die da wohnen. Und es ist nur noch Schutt vorhanden. Eine weitere Aussage über die damalige Weltmacht Ninive zitiert aus Nahum Kapitel 2. Die Tore an den Strömen werden aufgebrochen und der Palast verzagt. Siehe, ich komme über dich, spricht der Herr der Heerscharen. Und ich lasse ihre Streitwagen in Rauch aufgehen und deine Löwen soll das Schwert fressen. Und ich will deine Beute von der Erde vertilgen und man soll die Stimme deiner Gesandten nicht mehr hören. Ich muss euch sagen, ich habe das gelesen und begriffen, ja, Gott spricht hier über Ninive und er hat das ja tatsächlich erfüllt. Aber als Deutscher habe ich auch gedacht an die Zeit des sogenannten Dritten Reiches, das auch so stolz dastand, ja, also uns kann keiner was, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und wir haben es im Griff und wir werden 1000 Jahre bestehen. Und als ich das so las, dachte ich, ja, so ähnlich war es damals auch. Ich komme über dich, spricht der Herr, und ich lasse deine Streitwagen, die waren da ein bisschen moderner, das waren halt die Panzer, ja, in Rauch aufgehen und deine Beute wird vertilgt werden und die Stimme deiner Gesandten, also deine Nazi-Stärken, die würde man nicht mehr hören auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Ja, Gott ist der, der Geschichte macht. Und wir sehen, dass wo Nationen zwar ein Werkzeug Gottes gewesen sind, sie doch gestraft werden wegen ihrer Gottlosigkeit. Ninive war ein Werkzeug Gottes, um Israel zu züchtigen wegen ihrer Sünde und wegen ihrer Maßlosigkeit wurden sie wiederum gerichtet. Und ob wir es gerne hören oder nicht, ich glaube, dass auch das, was über das Volk Israel erging Mitte des letzten Jahrhunderts oder in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, auch ein Gericht Gottes war über dieses Volk. Aber die Maßlosigkeit unserer Völker hat dazu geführt, dass Gott sie wiederum richtete und sie aufgelöst wurden. Wir lesen einen weiteren Text. In Zephania 2, und da werdet ihr gleich was ganz Aktuelles lesen, das in aller Munde ist, denn da steht, denn Gaza wird verlassen und Aschkelon verödet werden und Aschdod soll am hellen Mittag fortgetrieben und Ekron ausgerottet werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, dem Kretervolk. Das Wort des Herrn ergeht gegen dich, Kanaan, du Philisterland. Ich will dich so zugrunde richten, dass niemand mehr da wohnen soll. Und der Landstrich am Meer soll zu Weideland mit Hirtenwohnungen und Schafhürden werden. Dies soll ihnen für ihren Hochmut zuteil werden, dass sie gelästert haben und groß getan gegen das Volk des Herrn der Heerscharen. Das heißt, diese Region am Mittelmeer wird von Gott gerichtet werden. Und wenn man sich mal die Situation anschaut und die Orte liest, dann merkt man, außer dem erstgenannten Ort Gaza, liegt heute jeder dieser ehemaligen Orte im jetzt von Israel immer schon bewohnten Gebiet, während Gaza noch immer ein Ort ist, der besteht und dem Volk Israel große Not bereitet. Aber ich dachte für mich, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ich fürchte, dass Israel das Gaza-Problem nicht lösen wird. Und ich fürchte, dass es die UN auch nicht lösen wird, auch nicht mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Aber was ich glaube, ist, dass Gott das Problem lösen wird und dass Gott handelt und dass er der Herr der Geschichte ist. Und er macht es so, wie er will, und er macht es dann, wenn er will. Soweit ein paar Aussagen, nur dass wir uns ein klein bisschen orientieren können über die Nation. Und einige endzeitliche Aussagen, die offensichtlich auf eine spätere Zeit hindeuten. Seid still vor dem Angesicht Gottes des Herrn, denn nahe ist der Tag des Herrn. Ein Terminus, der im Wort Gottes immer gebraucht wird für die Endzeit, für das endgültige Gericht Gottes, wenn Gott mit dieser Welt zum Ziel kommen wird. Das ist eine Gerichtsperiode, also nicht ein Tag von 24 Stunden. Und darauf weist Zephania hin, denn nah ist der Tag des Herrn, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet, er hat seine Geladenen geheiligt. Es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn, dass ich die Fürsten und die Königssöhne strafen werde und alle, die sich in fremde Gewänder hüllen, auch werde ich an jenem Tag all diejenigen strafen, welche über die Schwelle springen, die das Haus ihres Herrn mit Frevel und Betrug erfüllen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie hier herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt. Darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Und wenn man heute sieht, wie die Welt in Angst ist wegen dem, was kommen wird, frage ich mich, deutet sich hier manches an, dass es erfüllt wird, was Gott vorausgesagt hat? Das ist soweit eine endzeitliche Aussage über die Nationen. Gott wird sie heimsuchen und richten. Wir können das heute Morgen unmöglich näher betrachten. Wir werden ein paar Aussagen anschauen über Drohungen an Israel. Einmal eine zeitgenössische Drohung, also eine Drohung, die in die damalige Zeit gehörte. Ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda, sagt Zephania, und gegen alle Bewohner von Jerusalem und will von diesem Ort den Überrest des Baalkults ausrotten, den Namen der Götzendiener samt den Priestern, auch die, welche auf den Dächern das Heer des Himmels anbeten, samt denen, die den Herrn anbeten und bei ihm schwören, zugleich aber auch bei ihrem König schwören. Und die, welche abweichen von der Nachfolge des Herrn und weder den Herrn suchen noch nach ihm fragen. Gott redet ja ernst über sein Volk, das auf beiden Seiten hinkte, das den Herrn diente und zugleich aber auch den Baal und andere Götter angebetet hat. Und Gott sagt, es werden Gerichte über euch kommen wegen eurer Sünde und ihr werdet es bald erleben. Und sie hatten es ja schon erlebt und würden es durch die Babylonier dann noch mehr erfahren. Oder Zephania 3, Vers 1, da sagt Gott einfach, wehe der widerspenstigen und befleckten der grausamen Stadt. Das ist die Stadt, die Gott gelästert hat. Das, wenn man das genauer anschaut, sieht man, es handelt sich hier um das Volk Israel, um die Stadt Jerusalem, der hier das Gericht angekündigt wird. Gott gibt also damals prophetische Aussagen, mein Volk wird heimgesucht werden. Wir lesen aber in diesen beiden Büchern, ganz besonders im Zephania, auch endzeitliche Drohungen über Israel. Zum Beispiel hier, seid still vor dem Angesicht Gottes des Herrn, denn nahe ist der Tag des Herrn, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet, er hat seine Geladenen geheiligt. Also es kommt etwas, an dem Israel beteiligt sein wird im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn. Und er geht dann weiter und er sagt, und es wird geschehen, dass ich zu jener Zeit, es geht immer noch um Drohungen an Israel, ja, um Drohungen. Es wird geschehen, dass ich zu jener Zeit Jerusalem mit Leuchten durchsuchen werde. Ich will die Leute heimsuchen, die auf ihren Häfen liegen, indem sie in ihrem Herzen sagen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Ihr Vermögen soll der Plünderung anheimfallen und ihre Häuser der Verwüstung. Sie werden Häuser bauen und nicht darin wohnen, Weinberge pflanzen und keinen Wein davon trinken. Das ist eine Aussage, eine Drohung Gottes über sein Volk am Ende der Zeit. Und es geht um den Tag des Herrn. Also Dinge, die sich jetzt vielleicht bald erfüllen werden, ohne dass ich den Kalender Gottes einsehen kann. Und vielleicht noch eine Aussage dazu. Da will ich die Menschen ängstigen, haben wir vorhin schon mal gelesen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt, eben auch Israel. Und sie haben Angst. Natürlich haben sie Angst in Israel vor den Hamas-Brigaden und vor dem, was von der Hisbollah kommt und was andere Mächte auslösen werden. Da will ich sie ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt. Und das müssen wir an Israel auch noch sehen. Es werden noch andere Dinge dort geschehen müssen. Soweit einige Aussagen von Nahum und von Zephania, die mit Drohungen zusammenhängen. Aber diese beiden Propheten haben nicht nur Drohungen ausgesprochen, sie haben auch Verheißungen ausgesprochen, das heißt Versprechen, was Gott tun wird zum Wohl, sowohl der Völker als auch für Israel. Wir beginnen wieder mit den Nationen, ihrer Verheißungen oder das Gute, was Gott getan hat. Sie waren für eine gewisse Zeit die Weltherrscher, und sie waren für eine gewisse Zeit Werkzeug Gottes an Israel. So wird zum Beispiel der König Kyros, das können wir in Jesaja 45 lesen, der persische König, der wird Knecht Gottes genannt. Also ein Werkzeug Gottes, um etwas zu tun an Israel. Es gibt aber auch endzeitliche Verheißungen für die Nationen, also für die Völker außerhalb von Israel, die damals noch sehr gottlos waren. Und darauf freue ich mich sehr. Da heißt es einmal, furchtbar wird der Herr über ihnen sein, denn er wird allen Göttern auf Erden ein Ende machen und es werden ihn anbeten, alle Inseln der Heiden, jeder von seinem Wort aus. Das finde ich spannend. Jemand, der gerne evangelisiert und der sich manchmal sehr schwer tut mit der Gleichgültigkeit in unserem Volk, zu sehen, Gott wird etwas ändern, dass Nationen Gott anbeten werden. Wir lesen das weiter. Dann aber will ich den Völkern andere, reine Lippen geben, sagt der Herr, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Das wird Gott tun für die Völker. Wir verstehen das mit unserem heutigen Blick für die Zeit des tausendjährigen Reiches, wo Satan gebunden sein wird und das Wort Gottes seine Wirkung entfalten kann. Da werden sich Nationen zum Herrn bekehren, die ihm jetzt noch fremd sind. Oder diese Aussage aus Sacharja. Ich bitte um Verzeihung bei dem Redner, der über Sacharja predigen wird, dass ich da schon mal eine Anleihe mache. Da heißt es, es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Wenn das mal keine Verheißung ist. Wenn das nicht eine trostvolle Blickrichtung ist für alle Weltmissionare, die in muslimische und buddhistische Länder reisen und sich so schwer tun, Menschen für Jesus zu gewinnen, Gott wird eine andere Zeit möglich machen, wo das geschehen wird. Ich vertraue darauf. Soweit einige Verheißungen für die Nation. Und jetzt blenden wir wieder um auf Israel, Verheißungen für Israel. Wir beginnen wieder mit einer zeitgenössischen Aussage über Israel aus dem Nahum. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not. Und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Das hat Gott dem Volk Israel gesagt, mitten in die Gerichtsperiode hinein. Vertraut auf mich. Siehe auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt. Feiere, Juda, deine Feste, bezahle deine Gelübde, denn der Frevler, das ist Ninive, wird forthin nicht mehr über dich kommen. Er ist gänzlich vertilgt. Der Zerstörer ist gegen dich herangezogen, in Klammer Ninive. Bewache die Festung, beobachte die Straße, stärke deine Lenden, nimm deine Kraft aufs Äußerste zusammen, denn der Herr stellt die Hoheit Jakobs wieder her, gleich wie die Hoheit Israels, denn die Plünderer haben sie geplündert und ihre Reben verderbt. Und Gott sagt, ihr erlebt jetzt Gericht wegen eurer Sünde, aber ich werde eingreifen, ich werde eure Feinde, die euch so bedrängt haben und niedergemacht haben, die werde ich in die Schranken weisen und ihr werdet wiederhergestellt werden. Und es kamen längere Zeiträume, in denen Israel in Frieden leben konnte nach der Rückkehr aus Babylon. Aber diese Propheten haben auch Aussagen über Israel, die die Endzeit betreffen, als die noch kommende Zeit. Zum Beispiel Nahum 1. Wenn ich dich auch gedemütigt habe, so will ich dich nicht nochmals demütigen, sondern nun will ich sein Joch von dir wegnehmen und zerbrechen und will deine Bande zerreißen. Ich leide an dem, was in Israel derzeit geschieht, in diesem aktuellen Konflikt, aber nicht erst seitdem. Israel ist ja schon lange sehr bedrängt von den sie umgebenden Feinden. Und wir wissen, es wird viel dramatischer werden. Das wird uns der Prediger über Sachaja, der wird uns das vielleicht nahebringen. Und Gott sagt, aber wenn ich dich auch gedemütigt habe, so will ich dich nicht nochmals demütigen. Es gibt also einen Punkt, eine Zeit, wo ich ein Ende machen werde mit all der Not, in der ihr seid. Und dann werde ich das Joch von dir wegnehmen und die Bande derer zerreißen, die dich gefangen genommen hatten. Oder auch diese Aussage von Zephania. Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zorns des Herrn. Und dieser Landstrich soll dem Überrest vom Haus Juda als Erbteil zufallen. Das ist gerade dieser Streifen, den wir heute Gazastreifen nennen, der ist hier gemeint. Dass sie darauf weiden und sich am Abend in den Häusern von Aschkelon lagern sollen, denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden. Ich habe die Beschimpfung Moabs gehört und die Lästerungen der Ammoniter, womit sie mein Volk geschmäht und sich gegen ihr Gebiet gerühmt haben. Gott wird sein Volk Israel erlösen. Das ist meine große Zukunftshoffnung, das ist meine Erwartung. Und wisst ihr, mit dem Blick lese ich die Zeitung. Oder, weiß nicht, ob du noch Zeitung liest oder sonstige Nachrichten. Mit dem Blick lese ich das. Gott wird noch große Not über Israel bringen, aber weil er die Geschichte schreibt und nicht die Araber und nicht die Vereinten Nationen und nicht die Iraner oder irgendwelche Nationen, die sie bedrängen, sondern Gott wird Gott Gericht üben, aber er hat die Kontrolle. Und er wird seine Verheißungen wahrmachen. Israel wird befreit werden. Lesen wir noch diesen Text hier aus Zephania 2, ich überspringe das mal, Kapitel 3, Abvers 9, nur in Auszügen. Ich habe leider keine Zeit, darüber zu reden. Ich soll ja kurz nach 12 jedenfalls mal versuchen, fertig zu werden. Aber lest das mal zu Hause in Ruhe durch, ich werde euch das Herz aufgehen. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Von jenseits der Ströme Kuschs wird man kommen und ich will in deiner Mitte ein demütiges, das ist Israel, und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel, also wenn die Gerichte durch sind, wird nur ein Überrest übrig sein, wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Jauchze, du Tochter Zion, juble Israel. Freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Geschichte. Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Die Bekümmerten, welche die Festversammlungen entbehren mussten, will ich sammeln. Sie waren von dir, auf ihnen lastete Schmach. Siehe, ich will zu jener Zeit vorgehen gegen alle, die dich bedrücken. Und ich will dem Hinkenden helfen und das Versprengte versammeln. Ich will sie zu Ruhm und Ehren bringen in allen Ländern, wo sie jetzt verachtet sind. Zu jener Zeit will ich euch herbeibringen, zu der Zeit, da ich euch sammeln werde. Denn ich will euch zu Ruhm und Ehren bringen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Und das haben wir zu einem guten Teil schon erlebt. Mit der Rückkehr von Teilen Israels nach Israel, mit der Staatsgründung Israels, mit den wunderbaren Erfahrungen während der Kriege. Aber vieles steht noch aus. Steht ihr, Geschichte kann immer nur beschreiben, was geschehen ist. Aber Gott, der die eigentliche Geschichte schreibt, der schreibt Geschichte heute schon, schreibt sie in die Bibel und wir können zuschauen, wie sie sich erfüllt. Ich bin gespannt, wie viel wir auf dieser Erde noch mit unseren eigenen Augen erleben werden, was hier geschieht. Und Geschwister, das ist mein Fokus für diese Welt. Und ich wünschte, es wäre bei dir genauso. So, und jetzt sagst du vielleicht, was habe ich jetzt von all dem? Also wenn ich jetzt Amen sagen würde, würde ich nach meinem Geschmack genug gehört haben. Ich würde sagen, wow, was für ein Gott, der das alles vorhergesagt hat, ein Teil ist schon passiert, einiges schreibt er in die Bibel und die ganze Macht der Hölle versucht, das seit 2000 Jahren aufzuhalten und wird es nicht können, es wird sich erfüllen, weil es Gottes Geschichte ist, die er im Voraus schreibt. Und wir können es irgendwann in unseren Nachrichten lesen und denken, wow, jetzt ist aber was Tolles passiert. Und Gott sagt, das habe ich euch schon vor 2600 Jahren von Zephania aufschreiben lassen. Und trotzdem weiß ich, manche von euch sagen, aber wir brauchen noch eine Anwendung für uns heute. Also für all die, die jetzt genug haben, können weghören, die anderen, die werden jetzt erst richtig wach. Jetzt geht es um uns. Es wird nicht mehr so lang wie bis jetzt, weil der Fokus ist hier mal ein anderer. Ein paar Anwendungen auf uns. Und ich möchte einfach Texte nehmen, ganz kurz ansprechen aus Zephania im Wesentlichen und schauen, inwieweit können wir sie auch auf uns übertragen. Denn wir haben ja den gleichen Gott wie Israel und er hat das gleiche Wesen. Und was er Israel sagt, das dürfen wir uns auch sagen lassen. Zum Beispiel Zephania 1, das ist nicht mehr so bequem, steht nicht mehr da vorne, jetzt müsst ihr in der eigenen Bibel mitlesen. Zephania 1, Vers 4, ich werde meine Hand über Gläubige ausstrecken und über alle die, die in Stuttgart wohnen. Ja, müsst gar nicht lachen. Also, ja, natürlich lacht ihr jetzt, aber. So, und was heißt da? So will ich den Rest von Baal ausrotten. Das heißt, Gott sieht, wo in unserem Leben Dinge sind, wo wir uns an diese Welt anpassen oder uns von dieser Welt noch nicht gründlich genug wegbekehrt haben, gereinigt haben von Dingen, die mit Gott nicht zusammenpassen, von einem Lebensstil, der die Vergänglichkeit zum Zentrum hat. Vers 5. Und alle, die auf den Dächern das Heer des Himmels anbeten, die es anbeten und schwören, doch bei dem Herrn und zugleich beim Milkom und die vom Herrn abfallen und die nicht nach dem Herrn suchen, nichts nach ihm fragen. Ja, hier spricht Gott von Menschen, die ein geteiltes Herz haben, die ihre Hoffnung nicht alleine auf Gott gesetzt haben. Mancher hat ein neues Bekenntnis, aber er hat sich nicht bekehrt. Er hat ein neues Bekenntnis mit seinen Lippen, aber Gott sagt, nicht die, die Herr, Herr sagen, werden ins Himmelreich kommen, sondern die meinen Willen tun. Und hier werden Juden angesprochen, die auf beiden Seiten Wasser getragen, beiden Schultern Wasser getragen haben. Und vielleicht muss er uns das auch sagen, ist in deinem Leben ein klarer Herrschaftswechsel passiert? Ist dein Leben eindeutig als Christ? Vers 8. Am Tag des Schlachtopfers, das ist also der Tag des Endgerichtes des Herrn, werde ich die Fürsten und die Königssöhne und alle, die fremde Kleidung tragen, heimsuchen. Damals gab es eine Anpassung an die Mode, die ein Bekenntnis war. Man hat durch seinen Kleidungsstil ausgedrückt, dass man eine andere Gesinnung hatte als Israel. Das ist jetzt bei uns nicht so ohne weiteres möglich. Ich meine, wenn jetzt die Männer anfangen würden, hier im Kilt reinzukommen, dann würden wir uns vielleicht ein paar Gedanken machen. Ja, aber doch, so hat ein Ausleger vergangener Tage geschrieben, Christsein darf sich nicht in reine Innerlichkeit verlieren. Das verborgene Leben mit Gott zeigt sich auch in unserem Lebensstil, auch in unserer Kleidung und in unserer Haartracht. Ja, da wird auch deutlich, richte ich mich nach dem, was Gottes Wort sagt, nehme ich das noch ernst? Und betonen wir mit unserem Leben einen biblischen Maßstab, sagen wir mal, der Geschlechter. Heute wird das ja sehr verwirrt und ich glaube, Gemeinde Jesus sollte ein sehr eindeutiges Bild abgeben, was sind Männer und was sind Frauen. Vers 12. Zu der Zeit will ich Jerusalem mit Leuchten durchsuchen und will die Leute heimsuchen, die auf ihren Häfen liegen und in ihrem Herzen sagen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Das ist ein Bild aus dem Weinbau, ich kenne mich nicht so gut aus, aber man muss Wein ab und zu umgießen, damit sich gewisse Dinge, die absetzen können und wir nicht irgendwelche Sachen trinken müssen mit dem Wein, die uns den Genuss verderben würden. Und er sagt, und ihr seid immer auf euren Häfen geblieben. Das heißt, euer Leben hat sich nie verändert. Ihr seid immer Konflikten und Entscheidungen für Christus aus dem Weg gegangen. Ihr seid nicht klar. Man lehnt grundlegende Veränderung ab. Man will den Segen Gottes, aber man will sich von Gott auch nichts vorschreiben lassen. Das ist ein falsches Verständnis von Gnade. Ist der Gnade, wird dort seine Wirkung entfalten, wo der Mensch in tiefer Gottesfurcht erschrickt vor der Heiligkeit Gottes und sieht, und Gott erbarmt sich über mich und Gott vergibt mir meine Schuld. Achten wir darauf, dass sich nicht nur unser Bekenntnis verändert, sondern unser Leben. Das haben wir jetzt schon gehabt. Vers 13 sagt er weiter, und ihre Güter sollen zum Raub werden, ihre Häuser zur Wüste, sagt er hier über Israel. Und manchmal muss Gott uns schrecken, indem er uns auch Dinge nimmt, auf die wir uns so sicher verlassen haben, um uns aufzuwecken. Wo ist mein Herz? Wo ist mein Denken? Oder er sagt im Kapitel 3, auch von Zephania, da redet er von Menschen im Vers 2, die nicht gehorchen und sich nicht zurechtweisen lassen. Das ist manchmal auch in der Gemeinde Jesus so. Ich weiß nicht, wie es unseren Ältesten geht, wenn sie manchmal Geschwister ermahnen. Wahrscheinlich wird es immer so sein, dass sie ihnen dankbar die Füße küssen und sagen, endlich hat mir jemand mal gesagt, wo es schief läuft bei mir. Ja, also es braucht ihnen nicht die Füße küssen, das wäre der Ehre zu viel. Aber lassen wir uns noch was sagen und lassen wir uns zurechtweisen von unseren Geschwistern. Meine Ältesten müssen sich auch zurechtweisen lassen, natürlich. Nicht nur sie weisen andere zurecht. Und hier waren Leute, die ließen sich nicht zurechtweisen. Die haben so ihr Ding gemacht. Im Vers 3 wird dann geredet von den politischen Führern. Über die könnten wir jetzt viel sagen. Und ihre Richter, also Rainer, ich predige jetzt nicht über dich, aber vielleicht über manche Kollegen, die das Recht auch beugen. Das hoffe ich jedenfalls nicht. Aber der Gesetzgeber lässt ja Dinge heraus, da wird es uns schlecht. Wenn wir an manches zum Thema Abtreibung, Sterbehilfe oder Gender-Gesetzgebung bedenken. In Vers 4 redet er von Propheten, die leichtfertig daherreden. Das heißt, Menschen, die das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen. Und wir sehen das in unserer Welt, hier in Deutschland, dass gesegnete Bewegungen angefangen haben, kleine Abstriche zu machen an der Inspiration und Autorität der Heiligen Schrift. Und es gab einen Dammbruch. Du musstest nur Jahre warten und dann hat man im großen Stil Aussagen der Schrift relativiert. Man ist nicht mehr klar in Aussagen ethischer Natur und vielen anderen Dingen. Und deswegen betet für die Verkündiger auch unserer Gemeinde, dass sie an seinem Wort bleiben, sein Wort nicht in Frage stellen, sondern sich vom Wort Gottes in Frage stellen lassen und die wirklich zeigen, was sagt die Schrift. Denn letztlich interessieren wir uns nicht, was ein Prediger sagt. Ihr sollt euch nicht so sehr interessieren für das, was ich sage, sondern entscheidend ist immer, wenn er nach Hause geht, das hoffe ich es jedenfalls, dass er nach Hause geht und dass ihr nachdenkt über Gottes Wort und seine Wahrheit. Je näher wir der Wiederkunft Jesu kommen, oder ein Schreibfehler, Entschuldigung, je näher wir der Jesu Wiederkunft kommen, desto entschlossener sollte unsere Abgrenzung von der Welt sein, von dem Wesen der Welt, die uns umgibt. Macht und betet, sagt der Herr Jesus. Und wir beten im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Umso entschlossener sollte unsere Hingabe an Christus sein, dass wir den Herrn fragen, Herr, was gefällt dir? Und je näher wir der Wiederkunft Jesu kommen, desto entschlossener sollte unsere Energie eingesetzt werden für die Verbreitung von Gottes Wort. Denn Jesus hat gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Nehmt das ernst, was auf den Kärtchen da steht, was uns Thomas vorhin nahegebracht hat. Wir wissen nicht, wie lange wir das noch können. Wir sehen aber auch Verheißungen für die heutige Zeit und das finde ich eben auch großartig. Damit komme ich zum Schluss. Erstens, wir dürfen Zeitzeugen sein. Wir dürfen ein Stück von dem vor unseren Augen sehen, wie sich Gottes Verheißungen erfüllen. Wir müssen nur aufmerksam die Bibel und die aktuellen Nachrichten miteinander abgleichen und sehen, hey, da deuten sich Dinge an. Und deswegen reden wir nicht so viel über den, der als nächster amerikanischer Präsident wird oder wie die Klimapolitik sich weiterentwickeln wird. Damit leben wir auf dieser Welt, aber es ist nicht unser Fokus, sondern was geschieht mit dieser Welt? Und wir dürfen Trost haben in schwierigen Zeiten. Nahum sagt das im Kapitel 1, Vers 7, der Herr ist gütig und eine Festung zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn vertrauen. Lasst uns das beten für unsere Geschwister in Israel. Lasst uns das beten für die Geschwister, die in Verfolgung sind. Dass sie das erleben, dass Gottes Trost, wir wissen nicht, in welche schwierigen Zeiten wir noch gehen werden, aber Gottes Trost wird da sein. Und wir wissen, das ist ein weiterer Trost, Gott freut sich über den Treuen, die Treuen und zeigt ihnen ihre Liebe. Zephania 3, Vers 17, da heißt es, er wird still sein in seiner Liebe, er wird sich freuen über dich mit großer Freude und über dich jauchzen mit Jubel. Ja, wenn wir ihm vertrauen, mit ihm in die Zukunft gehen und ihn erwarten und auf ihn zuleben, dann dürfen wir wissen, der Herr freut sich über mich und er liebt mich. Und dann dürfen wir wissen, wenn das alles geschieht, da wird der Name Gottes verherrlicht. Wenn ich Evangelisationen bedenke, dann bete ich oft über Matthäus 6, Vers 9, dein Name werde geheiligt. Es geschieht nicht in unserer Welt. Aber ich bete, dass bei den Thementagen Ende März hier der Name Gottes dadurch geheiligt wird, dass Menschen sich vor Gott beugen und Jesus als ihren Erlöser erleben. Und wir gehen auf eine ewige Zukunft zu. Wir wissen, Gott hat seine Geschichte schon aufgeschrieben. Und sie wird exakt auf die Minute so ablaufen, wie er sich das vorgenommen hat. Und das ist meine große Hoffnung. Auch wenn ich sehe, es passieren schlimme Dinge und noch vieles deutet sich an, wo wir vielleicht auch manchmal Angst bekommen können. Und zu wissen, Gott schreibt seine Geschichte. Und ich bin Teil, gerade wegen dieser großartigen Zukunft, wollen wir auch die Mahnungen Gottes ernst nehmen, die er uns auch durch die Zeitereignisse gibt. Gott mahnt uns durch die Geschichte der Welt. Ich komme bald. Macht euch breit. Wir wollen nicht Spekulationen und Sensationen folgen, sondern auf den sehen, der näher kommt. Schaut auf das Ziel, lasst uns aufsehen auf Jesus, er kommt. Und selbst wenn er verziehen sollte, wenn sogar die jungen Leute unter uns es nicht mehr erleben, dass die Entrückung stattfindet, aber wenn du dich hast mahnen lassen von Gott, ein entschlossenes Leben zu führen, hast du genauso gelebt, wie er wollte. Lasst uns also in die Zukunft gehen mit Zuversicht. Neulich hat mich jemand gefragt, Michael, kann man es eigentlich, war kein Christ, kann man es eigentlich noch verantworten, Kinder in die Welt zu setzen? Ich habe gesagt, ja, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, wie man das einschätzt. Ich habe die Frage nicht mehr zu klären für mich. Aber ich habe gesagt, weißt du, Luther hat gesagt, und wenn Jesus morgen wieder käme, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen, warum nicht auch Kinder? Also ich sage jetzt nicht, kriegt viele Kinder, bitte versteht mich nicht falsch, aber wir wollen uns nicht bestimmen lassen von unserer Wahrnehmung und unserem Kalender. Wir wissen nicht, wann Jesus wirklich wiederkommt. Und deswegen wollen wir zuversichtlich in die Zukunft gehen und wissen, unser Herr kommt. Lasst uns noch beten. Wir beten dich an, der Herr der Geschichte. Danke, dass du deine Geschichte im Vornherein aufgeschrieben hast. Und wir dürfen zusehen, wie sie sich erfüllt. Manches können wir schon als erfüllt in unseren menschlichen Geschichtsbüchern nachlesen. Alles andere steht in deinem Wort als bereits erfüllt, weil alle deine Werke, so sagt uns der Brief an die Hebräer, alle deine Werke waren von Anfang an fertig. So können wir nicht denken als Menschen, aber so bist du der Herr der Geschichte. Und was sich auf dieser Erde noch abspielen muss im Lauf unserer irdischen Zeit, hast du längst festgelegt. Und nichts und niemand kann dich hindern, das zu erfüllen. Du hast auch gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Du baust deine Gemeinde auch. Du wirst es tun bis zu dem großen Tag, an dem du einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wirst, in denen Gerechtigkeit wohnt. Danke, dass wir auf dich, unseren ewigen Gott, sehen dürfen. Amen.